Ja, der Jakob hat es ja schon gesagt, auch in der Einleitung, diesen Spruch, diesen Wunsch, den kennt sicherlich ein jeder von uns, ja? Ist uns selber auch schon häufig über die Lippen gekommen, haben wir häufig schon zu hören bekommen, Hauptsache gesund. Ja, da fragt man jemanden, wie es einem geht. Da gibt es hier und da durchaus auch das ein oder andere Problemchen, aber naja, Hauptsache gesund. Oder auch mit der Geburt eines Kindes, ja? Ich habe meiner Frau auch immer gesagt, ist doch völlig egal, was es wird, Hauptsache der Junge ist gesund, ne? Oder wenn es um Glückwünsche geht, zu welchem Anlass auch immer, zu guter Letzt, ja, vor allem wünsche ich dir, bleib gesund. Hauptsache gesund. Ja, ist das wirklich die Hauptsache im Leben eines Menschen? Wir wollen heute Abend mal zusammen dieser Frage ein wenig auf dem Zahn fühlen. Da haben wir eben zum Beispiel den Bericht, wir haben es gelesen in der Einleitung, den Bericht über die Heilung eines Gelähmten in Kapernaum. Und wenn wir jetzt mal nur von dieser Begebenheit ausgehen, ja, dann müssen wir doch eigentlich zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Vergebung der Sünden offensichtlich wesentlich wichtiger ist als die Gesundheit. Ich will es nochmal lesen, die Verse 1 und 2 aus diesem Text, Matthäus Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Und er trat in das Schiff, also der Herr Jesus, wir hatten es gehört, am See Genezareth, ja. Er fuhr hinüber und kam in seine Stadt nach Kapernaum. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Was sprach er? Steh auf, ich habe dich geheilt. Nein, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das Heil der Seele, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, ist offensichtlich wichtiger als das Heil des Körpers. Und das bestätigt sogar ein Stück weit ja, die Medizin und die Psychologie, weil man weiß, dass viele, viele Krankheiten psychisch bedingt sind, ja? Beziehungsweise, weil Geist und Seele krank sind, leidet der gesamte Mensch. Was war denn die erste Krankheit in der Geschichte der Menschheit? Ja, das waren nicht Plattfüße, weil man so viel zu Fuß gehen musste, ne? Nein. Was war es? Die Sünde, beziehungsweise der Sündenfall. Und die damit einhergehende Beschädigung von Geist und Seele. Auch unmittelbar nach dem Sündenfall. Da waren Adam und Eva körperlich wohlauf. Noch nicht einmal Durchfall hat denen das Essen der verbotenen Frucht beschert. Nichts. Denen ging es gut. Aber die Seele hat Schaden gelitten. Mit dem Befall der Sünde und der Beschädigung von Geist und Seele wurde nun auch der Körper samt allen seinen inneren Organen der Vergänglichkeit, dem Alterungsprozess und dem Tod unterworfen. Und das alles, was jetzt danach kam, bis heute zu unseren sogenannten Wohlstandserkrankungen, ja, hat eben seinen Ursprung in der beschädigten Seele und dem beschmutzten Geist. In den meisten Bibeln ist jetzt hier dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, überschrieben mit die Heilung eines Gelähmten, was ja auch nicht falsch ist. Wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen. Aber was steht im Vordergrund und was geschah vor dieser Heilung? Wie wir gelesen haben, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und mit dieser Sündenvergebung wurde dem Gelähmten hier das größte Gnadengeschenk Gottes zuteil. Hauptsache gesund? Nein. Hauptsache die Schuld ist vergeben. Hauptsache du bist begnadigt. Und mit dieser Sündenvergebung verbunden ist zugleich das ewige Leben in der immerwährenden Gegenwart Gottes. Und nichts Größeres kann ein Mensch in seinem Leben erreichen. Und deshalb konnte der Herr Jesus diesem Mann sagen, sei getrost, mein Sohn, obwohl er ja immer noch gelähmt war. Ja? Bitte vergessen wir das nicht. Wir sehen, die Priorität im Blick auf die Ewigkeit ist eine andere. Da geht es nicht um Gesundheit und Vollkornkost, sondern um deine Stellung vor Gott. Es geht nicht um deine Organe oder um deine gesunden Gliedmaßen, sondern es geht um eine gesunde Seele. Der Zutritt ins Heiligtum wird nicht gewährt aufgrund deines Sportabzeichens, sondern aufgrund Gottes Gnade und dem vergossenen Blut des Herrn Jesus. Und ich sage es jetzt mal auch ganz bewusst so brutal, vielleicht so ein bisschen leichter, salopp dahergesagt, ja, aber vor dem Allerheiligsten, vor dem Thron Gottes, da steht kein Schild von wegen kein Zutritt für Krüppel, sondern kein Zutritt für Sünder. Das ist es. Es sind nicht die Gesunden, die Starken und gut Aussehenden, die jetzt auserwählt sind, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, sondern es sind die aus Gnaden Erlösten, die gerechtfertigt vor Gott stehen werden. Ja, im Leben eines Menschen kann es demzufolge überhaupt nichts Wichtigeres geben, als eins als gerecht gesprochenes Kind Gottes in die Herrlichkeit Gottes einziehen zu dürfen. Und davon spricht auch Paulus, so beispielsweise im Römerbrief Kapitel 8, wenn er unter anderem davon spricht, dass wir seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes erwarten. Die Erlösung unseres Leibes. Und diese Erlösung, die ist uns nicht im Hier und Jetzt verheißen, sondern mit der Begegnung des Herrn in der Herrlichkeit. Und solange es die Menschen auf Erden gibt und solange es auch die Gemeinde auf Erden gibt, wird es auch innerhalb der Gemeinde Nöte, Leiden, Schmerz, Trauer und Tod geben. Und wer etwas anderes lehrt, der verkündet schlichtweg ein falsches Evangelium. Weiter. In dem Moment, wo deine Sünden vergeben sind, ein für allemal, aus Gnaden durch das kostbare Blut des Herrn Jesus hast du in deinem Leben eigentlich alles erreicht. Egal, wie es dir jetzt auch körperlich, materiell und äußerlich auch gehen mag. Man kann in seinem Leben gar nicht mehr erreichen, als in die Sohnschaft Gottes versetzt zu werden, als sagen zu dürfen, Abba, lieber Vater. Wie es im ersten Johannesbrief geschrieben steht, 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, 1. Johannes 5, die Verse 11 bis 13, dazu brauche ich die Lesebrille, auch das ist eine Erscheinung des Sündenfalls, ne? Die Augen werden immer schwächer, der Alterungsprozess. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und wenn du in diese Stellung versetzt bist, wenn du dieses ewige Leben in Jesus Christus ergriffen hast aus Gnaden, ja, dann hast du doch alles erreicht. Was willst du denn noch mehr? Du lebst bereits im Sieg. Ja, du hast die Welt schon überwunden und zwar völlig unabhängig deines irdischen Wohlergehens. So wie es dann hier weiter heißt, ein paar Verse vorher aus 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 4 und 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? In und durch Jesus Christus bist du ein Sieger. Du bist ein Überwinder. Und jetzt geht es darum, in diesem Sieg auch zu wandeln. Es hat nämlich auch seinen Grund, warum wir überhaupt noch hier auf Erden sind und uns der Herr nicht womöglich schon längst zu sich geholt hat. Mal ganz ehrlich, ich habe schon manchmal so gedacht, ja, am schönsten wäre es doch, wenn wir jetzt mit unserer Bekehrung, ja, wir finden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, wir bekehren uns, wir dürfen wissen, ja, ich bin wiedergeboren, ich darf meines Heils gewiss sein. Ja, und das Schönste wäre doch, in dem Moment würde mich der Herr jetzt auch zu sich holen. Warum macht er das eigentlich nicht? Das ist nicht das, ganz offensichtlich nicht das, was der Herr mit dir und mit mir vorhat. Er hat ganz anscheinend noch einen Auftrag für uns, ja? Unser Leben hier auf Erden hat einen Sinn und es dient einem Zweck. Unser Auftrag, der lautet unter anderem, ja, Gott die Ehre zu geben, ja, Gott anzubeten, ihm zu dienen und vor allem auch seinen Namen in und durch Jesus Christus hier zu rühmen, zu verherrlichen. Ja, wir sollen ein Licht inmitten der Finsternis sein, Salz in unserer faden Umgebung und ein duftender Wohlgeruch in dieser vor Ungerechtigkeit stinkenden Welt. Und da sollen wir ein Gegenpol setzen, ja? Wir sollen für andere da sein, damit diese auch die Liebe Gottes in seinem Sohn erkennen und in Anspruch nehmen. Und diese Gottesverherrlichung, die geschieht durch ihre Hingabe und das geschieht durch deine Treue. Jedes Mal, wenn sie beispielsweise beten, ja, jedes Mal, wenn wir geistliche Lieder singen, jedes Mal, wenn sie den Namen Jesus in den Mund nehmen, auch im Gespräch mit Menschen, ja, jedes Mal, wenn sie danken und loben und wenn es nur still in ihrem Herzen ist, rühmen sie damit Gott und bereiten ihm eine große Freude. Und hier gilt, Hauptsache, Gott wird verherrlicht. Tja, und jetzt wird vielleicht jemand einwenden, ja, der Thomas da oben, ne, der hier, ne, der hat gut reden. Dem geht's ja auch gut, ja? Der ist blutjung, der strotzt vor Kraft, der sieht blendend aus, ja, wie recht sie haben. Nein, ich meine, wie recht sie haben, dass es mir gut geht. Ich bin dem Herrn wahrlich dankbar. Dahingehend, was das Leid anbelangt, was Sorgen, was Nöte anbelangt, da bin ich ja ein Laie, da bin ich ein Theoretiker, da kann ich ja überhaupt gar nicht mitreden. Und ich bin froh und dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin froh und dankbar, dass es auch meiner Frau und meinen 5 Kindern so gut gehen darf. Und ich weiß sehr wohl, glauben Sie mir, ich weiß sehr wohl, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das kann von einem Moment zum anderen ganz anders aussehen. Ja, wie schnell ist man doch aus seiner heilen Welt gerissen. Und natürlich ist die Gesundheit ein hohes Gut. Hauptsache gesund, ja, das ist menschlich betrachtet ein durchaus berechtigter Wunsch. Wer will nicht gesund sein, gesund bleiben, gesund werden, ja, am liebsten noch gesund tot umfallen. Ja? Das wäre das Schönste. Von einem Moment zum anderen, ja, mir ging es gut bis zuletzt und dann holt mich der Herr. Wunderbar. Diesen Ausgang, denke ich, wünscht sich ein jeder von uns. Tun wir das also bitte nicht so billig ab und ich hoffe auch, dass Sie mich dahingehend nicht falsch verstehen. Hauptsache gesund, ja, das hat seine Berechtigung. Aber es geht mir um die richtigen Prioritäten. Und was sagt Gott in Bezug auf die Gesundheit? Einem Paulus beispielsweise hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Andererseits werden wir sehr wohl aufgefordert, auch für Kranke zu beten, natürlich. Mit all unseren Sorgen und Nöten dürfen und sollen wir sogar vor den Thron Gottes treten. Denn auch dadurch wird Gott verherrlicht. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist sogar eine Aufforderung. Wir dürfen auch für unsere eigene Gesundheit danken und bitten, selbstverständlich. Gesundheit sollte uns niemals gleichgültig werden lassen oder gar überheblich, sondern dankbar. Eben weil es ein hohes und keineswegs selbstverständliches Gut ist. Aber es gilt in allen Bereichen des Lebens. Wohlgemerkt in allen Bereichen des Lebens, ob gesund oder krank, ob reich oder arm, es gilt den Herrn zu verherrlichen mit und in unseren Gaben. Wie es Paulus der Gemeinde in Philippi auch schrieb, ja, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Oder wir könnten auch sagen, ja, dass Christus gerühmt wird in meinem Leben, dass Jesus verherrlicht wird in meinem Leben, ob durch Krankheit oder durch Gesundheit. Und Paulus, der das geschrieben hat, der war im Gegensatz zu mir kein Theoretiker. Er war krank. Er war ein Verfolgter. Er war ein Gefangener. Er wurde gehasst. Er wurde gefoltert. Ja, er wusste, was es heißt zu leiden. Das Leid, es wurde ihm sogar mit seiner Bekehrung verheißen. Und dennoch hat sich Paulus ganz und gar für Gott dahingegeben, obwohl er wusste, das wird wahrlich kein Spaziergang, sondern ein Marathonlauf bis an die Grenze der Erschöpfung, ja bis hin zum Märtyrertod. Und wenn wir Paulus jetzt fragen könnten, du Paulus, was ist die Hauptsache im Leben? Ich glaube, er würde nicht im Traum dabei an die Gesundheit denken. Wenn wir Paulus fragen würden, was ist die Hauptsache? Ja, vielleicht würde er antworten, die Gnade. Die Erkenntnis und die Wahrheit in Christus, die Vergebung, die Erlösung, die Anbetung, die Verherrlichung, die Liebe und. Aber von Gesundheit kein Wort. Und diese Gesinnung, liebe Geschwister, ja, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Diese Gesinnung sollte auch uns antreiben. Und das kann geschehen, selbst wenn du ans Krankenbett gefesselt bist oder im Gefängnis sitzt oder sonst was. Martin Luther King, der sagte mal, es kommt nicht darauf an, dem Leiden zu entgehen, sondern das Leiden sinnvoll zu ertragen. Aber wie? Ja, das ist es ja, ja. Aber wie magst du einwenden? Das ist ja alles Theorie. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe schlichtweg keine Kraft mehr. Ich bin am Ende wertlos und für nichts zu gebrauchen. Da irrst du dich aber ganz gewaltig. Ja, vor der Welt bist du vielleicht ein Nichts. Unsere Gesellschaft, die mag dich abgeschrieben haben. Aber für Gott bist du so viel wert, dass er sogar seinen einzigen Sohn für dich hingegeben hat. Und Gott hat das ganz bestimmt nicht getan, um dich jetzt unterwegs einfach fallen zu lassen. Nein, zu hoch und zu kostbar war der Preis, als dass er jetzt auf dich verzichten wollte. Und er trägt dich nicht nur durch, sondern er verleiht dir auch tagtäglich die nötige Kraft und Freude, um ihn zu verherrlichen. Durch dein Gebetsleben zum Beispiel, durch deine finanziellen Zuwendungen, durch dein Zeugnis, durch dein Vertrauen, durch deine Dankbarkeit und deine Zufriedenheit, auch durch dein geduldiges Ausharren, ja, dass du nicht irre wirst am Herrn, mit deinem Schicksal womöglich haderst, sondern selbst im Leid dem Herrn die Ehre gibst. Ja, glaube nicht, dass der Dienst eines Überseemissionars, ja, der Zehntausende von Kilometern zurücklegt, hier predigt und da missioniert, hier Literatur verteilt und dort praktisch Hand anlegt, der vor Kraft fast nicht laufen kann und voller Energie ist, dass dieser Dienst wertvoller ist als dein Gebet, als deine Gabe, als deine Liebe, wodurch auch der besagte Missionar überhaupt erst seinen Dienst tun kann. Bitte, komme dir nicht nutzlos vor, in welcher Situation du auch stecken magst, sondern danke Gott und lobe seinen Namen. Und wer weiß, ob nicht deine Gebete, deine Freundlichkeit, dein Lächeln, deine Gaben und dein Zeugnis nicht schon viel mehr Herzen überführt haben als manch anderes. Ja, vielleicht ist es gerade sogar dein Ausharren im Leid, ein viel, viel größeres Reden Gottes für dich und für andere, als wenn er dich gesund machen würde. Ich bin davon überzeugt, ja, durch Krankenheilungen wird Gott verherrlicht, ja und Amen. Für andere dient es als Zeugnis und als Ermutigung. Gott heilt in seiner Barmherzigkeit, Güte und Gnade auch für den Betreffenden selber und seinen Angehörigen. Aber haben wir nicht schon viel mehr Zeugnisse vernommen, dass Menschen tief, zutiefst bewegt wurden darüber, wie Kinder Gottes das Leid ertragen haben? Kommen wir wieder zurück hier auf unseren Gelähmten, hier aus unserem Text zu sprechen. Gemäß Vers 2 hat ihm der Herr Jesus ja das wichtigste und größte Geschenk zugesprochen, nämlich die Vergebung der Sünden. Rein äußerlich aber und damit ja auch körperlich hat sich bei diesem Mann ja überhaupt nichts geändert. Er war nach wie vor gelähmt und auf fremde Hilfe angewiesen. Hauptsache gesund. Also wenn das der Fall ist, dann hat der Mann die Hauptsache verpasst. Bis hierhin jedenfalls. Und allein diese Tatsache verdeutlicht jetzt auch wieder, wie unsinnig bzw. nicht zu Ende gedacht dieser Wunsch und die Aussage Hauptsache gesund ist. Es ist gut gemeint, zweifelsohne, stimmt aber schlichtweg nicht. Es gibt Behinderte und schwerstkranke Menschen, die in ihrem Leid fröhlich, dankbar und zufrieden sind. Für diese Menschen scheint die Gesundheit nicht die Hauptsache zu sein. Sonst hätte für die das Leben doch gar keinen Sinn mehr. Und das ist ja auch das, was uns die Welt in ihrem Perfektionismuswahn einreden will. Und die Folge davon sind unsinnige Schönheitsoperationen bis hin zur Magersucht und Depression. Und was noch viel schlimmer wiegt, Abtreibungen, aktive Sterbehilfe und wer weiß, was noch alles kommt. Hauptsache gesund. Hauptsache perfekt. Was für ein teuflisches Gedankengut. Als der Herr Jesus am Teich Bethesda einen Kranken heilte, der sage und schreibe 38 Jahre an seiner Krankheit litt, da sagte er diesem: Siehe, du bist gesund geworden. Mit anderen Worten, ja, freue dich, sei dankbar, die Gesundheit ist wahrlich ein hohes Gut. Aber dann fährt der Herr Jesus fort und er spricht zu diesem Mann: Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Etwas Schlimmeres als deine 38 Jahre währende Krankheit. Folglich gibt es etwas Schlimmeres als Krankheit. Und wenn es etwas Schlimmeres als Krankheit gibt, muss es zwangsläufig auch etwas Wichtigeres als Gesundheit geben. Ganz plump ausgedrückt sagt der Herr Jesus hier diesem Mann: Gehe lieber krank und gebrechlich in die Herrlichkeit ein, als gesund und fidel in die Verdammnis. Ja, was nutzt dir all dein Wohlergehen in materieller und körperlicher Hinsicht, wenn deine Seele krankt und du innerlich aufgefressen wirst? Ja, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Was bringt es dir, wenn du zwar wunderschöne Augen hast, aber ein kaputtes Herz? Du kannst vor Kraft und Gesundheit prahlen, aber wenn dein Schuldschein nicht zerrissen ist, dann hast du die Hauptsache verpasst. Es bleibt dabei. Sündenvergebung ist weitaus wichtiger und wesentlich wertvoller als Krankenheilung. Dem Mann hier aus unserem Text, ja, dem ist Vergebung widerfahren, ja, und dahingehend könnte diese Begebenheit eigentlich jetzt auch enden. Der Mann ist erlöst. Der Gelähmte, er kommt in den Genuss der Gnade Gottes mit der Perspektive vor Augen in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes auf ewig leben zu dürfen. Und das nicht als Gelähmter, sondern als Geheiligter, versehen mit einem makellosen Herrlichkeitsleib. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja, preis den Herrn. Die anschließende körperliche Heilung, ja, so paradox wie es auch klingen mag, war eigentlich nebensächlich. So etwas wie eine Zugabe. Und diese geschah jetzt auch nicht in erster Linie um des Gelähmten wegen, der hatte nämlich bereits das Wichtigste erreicht, sondern um Gottes wegen. Die Heilung geschieht, um damit die Vollmacht des Herrn Jesus zu demonstrieren und zugleich zur Verherrlichung des Sohnes und des Vaters. Ja, zur Bekräftigung und Bestätigung, Jesus ist der Sohn Gottes und somit Gott selbst. Lesen wir, wie es hier weitergeht aus unserem Text, Matthäus 9, dann die Verse 3 bis 5. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ja, den Pharisäern und den Schriftgelehrten, denen war sehr wohl bekannt, dass nur Gott allein Sünden vergeben kann. Und deswegen waren die ja auch so empört. Dieser lästert, Gotteslästerung, niemand kann Sünden vergeben als nur Gott allein. Und erst daraufhin, quasi so als Beleg seiner Vollmacht und Gottheit, heilt der Herr Jesus hier den Gelähmten. Der Gelähmte, er wurde also geheilt. Und natürlich heilt Gott auch heute noch, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Er heilt wen und wann er will. Und wir haben es selber in unserer Gemeinde, auch in der Zionshalle schon erlebt und ich bin gewiss, wir werden es auch in Zukunft noch erleben. Und wir werden auch weiter dafür beten, danken und flehen. Aber worum geht es hier? Weiter die Verse 6 und 7. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Wie gesagt, erfolgte die Heilung nicht in erster Linie jetzt um des Gelähmten wegen, sondern um Jesu Willen. Es geht grundsätzlich immer um den Willen Gottes. Gott heilt, wann und wen er will und nicht, wenn wir oder irgendein selbsternannter, charismatisch diplomierter Wunderheiler das will. Und nirgends im Neuen Testament wird jetzt auch ein Kind Gottes aufgefordert, jetzt einen speziellen Heiler aufzusuchen oder an einen bestimmten Ort zu pilgern. Nein, die Brüder bzw. Ältesten aus deiner Gemeinde, die sollen mit dir beten. Denken wir an Jakobus Kapitel 5. Aber auch da steht interessanterweise das Ausharren und die Geduld im Vordergrund. Ich will uns das lesen. Jakobus Kapitel 5, Vers 10, Vers 11. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Für was? Zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Ist doch interessant. Wir preisen die glückselig, die gesund geworden sind. Nein, wir preisen die glückselig, die standhaft ausharren, die geduldig sind, die nicht verzagen. Und die selbst in ihrem Leid ihren Herrn danken und loben können. Wie schön wäre es, wenn die Menschen das Geschenk der Rettung und das Geschenk des Ausharrens viel mehr schätzen würden als zeitlich begrenztes Wohlergehen. Ja, hinter was setzen wir dieses Halleluja und Preis den Herrn? Hinter der Aussage, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, oder hinter dem Satz, er stand auf und ging heim. Hinter beiden ist es berechtigt. Aber wichtiger und vor allem bleibender ist es infolge der Sündenvergebung. Die körperliche Heilung ist zwar lebenserleichternd, aber nicht lebensnotwendig. Die Vergebung der Sünden hingegen ist absolut zwingend und lebensnotwendig. Und von daher, bei allem Leid und bei allem Schmerz, sei dir bitte darüber im Klaren, wenn Gottes Kinder sterben, ereignet sich kein Unglück, sondern wir gelangen vom Glauben zum Schauen. Und Gott handelt individuell, ganz verschieden. Wir können Gott nicht in eine Schublade pressen, ja? Gott handelt individuell, ganz, ganz, ganz verschieden. Elia beispielsweise, ja, dieser Prophet Elia, der wurde machtvoll in den Himmel entrückt. Und über Elisa, da heißt es, er starb an einer Krankheit. Der eine so, der andere so. Hier wird eine vom Tode gezeichnete Ehefrau und Mutter geheilt. Gott lobt zu seiner Verherrlichung, zum Wohle der Kinder und zur Stärkung des Ehemannes, natürlich auch zum Wohle der betreffenden Frau. Und dort wird eine Mutter den Kindern genommen. Und Gott allein weiß, warum und wozu. In beiden Fällen wurde im Gebet gerungen, es wurde gefastet und gefleht. Und hier gilt, dein Wille geschehe. Und glückselig, wer nicht irre wird an mir. Halten wir es bitte fest. Die Gesundheit ist wahrlich ein hohes Gut. Und Gott sei gedankt, wenn er uns die Gesundheit schenkt. Aber obwohl Gott barmherzig, einfühlsam und gnädig ist, entspricht es nicht seinem Plan, grundsätzlich immer und jeden am Leib zu heilen. Gottes Wille ist es, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und somit an der Wurzel allen Übels geheilt wird, nämlich an Geist und Seele. Das ist die Hauptsache. Es ist keineswegs Gottes Wille, dass es nur gesunde Menschen gibt. Wozu auch? Wäre das doch eher eine Gefahr, hochmütig zu werden und auf menschliche Kräfte zu vertrauen, statt auf Gott. Und Gott gebührt die Ehre und niemals den Menschen. Und in dieser Gesinnung gilt es auch zu beten. Ja, zu glauben, ja, Herr, du kannst mich heilen, aber nach deinem Willen. Und dann wirst du auch getröstet. Du wirst getragen und du kannst friedlich im Aufblick auf unseren Herrn auch mit einer schweren Krankheit und Not umgehen, weil dir Gott die nötige Kraft dafür gibt. Und seinen Frieden und seine Liebe darfst du dabei spüren und erfahren. Und weil du wissen darfst, dass im künftigen Leben etwas viel, viel Größeres auf dich wartet als nur Gesundheit. Der Herr ist es, der dich dahingehend zurüstet. Und er kommt auch mit dir zum Ziel. Gemäß seinem Wort aus Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Ja, vielleicht auf einen ganz, ganz anderen Weg, als wir es gerne hätten. Aber glaube und vertraue, dass die Wege des Herrn die richtigen sind. Und es ist nicht immer der bequemste Weg, der zum Ziel führt. Oder wie jemand mal sagte, Gott hat uns keinen ruhigen und völlig problemlosen Flug versprochen, aber eine sichere Landung. Und das ist es doch, worauf es ankommt. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst auch du mit Paulus einstimmen und mit diesen Worten aus dem Philipperbrief will ich dann auch schließen. Philipper Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Dass ich in nichts zu Schanden werde,
sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Können wir dazu Ja und Amen sagen? Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, der du Himmel und Erde geschaffen hast, hab Dank, dass wir deine Geschöpfe sein dürfen. Ja, hab Dank dafür, dass wir in Jesus Christus deine Kinder sind. Du bist unsere Kraft, du bist unsere Freude, du bist Grund unseres Lebens. Du erhältst uns auch an Geist, Leib und Seele. Ja, und wir dürfen wissen, dass wir dich jederzeit anrufen dürfen mit unserem Dank, aber auch in unseren Nöten. Wir dürfen auch um Heilung und Besserung bitten und flehen. Du verleihst uns aber auch die Kraft zur Geduld, die Kraft zum Ausharren und zum Ertragen. Und was immer wir bitten und erflehen, es soll nach deinem Willen, o Gott, geschehen. Ja, lass uns würdige Botschafter deiner Stadt hier auf Erden sein, in welcher Situation wir uns auch befinden mögen, Herr. Schenk es, dass wir nicht irre werden an dir, sondern dass wir unser Vertrauen, Herr, in dich und in dein Wort setzen und dass wir uns gebrauchen lassen, Herr, in unserer Schwachheit, um dich zu verherrlichen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.